Es ist schön, wieder hier zu sein. Oh, jetzt warte ich gerade auf eine Übersetzung. Oh Mensch, wir übersetzen ja bei uns in Heidelberg immer direkt von vorne. Wow. Es ist echt toll, wieder hier zu sein. Und wir sind echt gespannt, mit euch zusammen auf die Freizeit zu fahren in 2 Wochen. Auf die Pfingstfreizeit. Da kommen eine ganze Menge Leute von uns, das wird echt gut. Und von euch habe ich jetzt auch, ich glaube 11, 12 oder 14 oder 15, ich weiß gar nicht, wie viele von euch kommen. Aber ich glaube, das wird sehr schön. Wir wollen uns heute anschauen, ein Thema, was ich glaube, und ich weiß, sehr grundlegend für unser Leben als Christus. Und es geht eigentlich darum, wie kommen wir dahin, ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen zu sein. Und das Zitat ist ja über David gemacht worden, und dann gucken wir uns natürlich am besten David an. Bevor ich euch die Bibelstelle sage, die wir uns anschauen, wenn man an David denkt, eigentlich lass uns erstmal beten nochmal, wo wir anfangen. Oh, Herr, danke. Herr, danke für dein Wort. Herr, danke für Männer und Frauen in deinem Wort, Herr, die uns Beispiele sind, im Guten wie im Schlechten. Herr, die uns einfach auch mehr von dir zeigen. Vater, und ich bitte dich heute Morgen, Herr, dass du zu uns redest. Herr, dass du das sagen willst. Herr, dass wir das verstehen, was du sagen willst. Herr, dass wir dafür offen sind. Herr, halte uns wirklich jetzt in so einer Haltung von Anbetung, Herr. Dass wir jetzt wirklich verstehen, Herr, dass wir in deinem Thronsaal stehen. Dass wir stehen, um von dir zu empfangen. Herr, wir brauchen das. Wir haben dich lieb, Herr. Amen. Wenn wir an David denken, denken wir immer an einen Mann, den wir alle so ein bisschen, Mensch, das war so ein Mann Gottes, so ein richtiger Hammer. David, der hat, der Mann nach Gottes Herzen in der Bibel, der, wow, der Gott einfach so lieb gehabt hat, der so viel gemacht hat, war der größte König im Alten Testament. Und obwohl der durch unheimlich viel durchgegangen ist. Er hat zum Beispiel, er war der Kleinste und der wenigst beachtetste in seiner Familie. Ihr müsst euch überlegen, die Bibel sagt uns, dass er rote Haare hatte. Und wir wissen, dass Menschen, die rote Haare haben, Probleme mit der Sonne oft haben, in der Sonne. Aber er musste einen ganzen Tag lang draußen bei den Schafen sitzen. Könnt ihr euch vorstellen, wie der ausgesehen hat. Mit 18 sah der wahrscheinlich aus wie 80 von der Haut her. Weil die permanent verbrannt worden ist. Aber das ist, weil er der wenigst beachteste war in seiner Familie. Und dann hat er die besten Jahre seines Lebens zwischen 20 und 40 verloren dadurch, dass ihn Saul gejagt hat und er immer von Saul weggelaufen ist. Obwohl Saul ja eigentlich seine Davids Position hatte als König. David wusste ja, er würde der König sein. Und das wusste er zu der Zeit auch, wo Saul ihn verfolgte. Und trotzdem hat er Saul geehrt als König. Das heißt immer wieder, und ich werde dich, Saul, ehren als den, der von Gott eingesetzt ist. Warum sollte ich den, David sagt an einer Stelle, ich werde den von Gott eingesetzten nicht anrühren. Das war an der Stelle, wo seine Männer ihn nicht verstanden haben, dass er Saul nicht umgebracht hat und ihm nur so ein Stück von seinem Umhang abgeschnitten hat. So ein gottesfürchtiger Mann war David. Und dann später der arme Mann, der arme David, seine ganze Familie hat sich auch noch gegen ihn gedreht. Absalom, der ihn umbringen wollte. Und David ist nur gegangen, er hat nicht gegen gekämpft, sondern er ist einfach gegangen und hat gesagt, okay, in Ordnung, dann gehe ich halt. Und ein mich demütiger Mensch, wissen wir. Dann schauen wir uns die Psalmen an und die Psalmen sind so, Oh, so schön, voller Emotionen, so gefühlsvoll, obwohl er so ein Mann des Krieges war, aber trotzdem so gefühlsvoll und so schön. Und ich weiß, jetzt spreche ich gerade mehr die Frauen an. Aber warum war das möglich? Warum war das möglich, dass David auf der einen Seite so ein mächtiger Heerführer war und auf der anderen Seite solche tiefen Psalmen schreiben konnte, die so viel von seinem Herz ausdrücken? Und wie ist er ein Mann geblieben, der sehr gerecht war, der eine harte Haut hat, ja, so eine Haut von einem Rhinoceros, hatte aber trotzdem ein weiches Herz? Wie ist er so geblieben? Und warum hat ihn Gott genannt, einen Mann nach seinem Herzen? Und das ist das, was wir uns heute anschauen wollen. Wir wollen das als Beispiel nehmen für uns. Und ich möchte euch einfach ermutigen, einfach Gott zu fragen, Herr, was hast du für mich jetzt hier? Vielleicht habt ihr das alle schon, die Bibeltexte, die wir lesen werden, habt ihr mit Sicherheit alle schon gehört. Kennt ihr vielleicht alle. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, okay, Herr, was hast du für mich? Lass uns aufschlagen. 2. Samuel, Kapitel 11. Und wir werden jetzt lesen, anderthalb Kapitel. Ich werde nach einigen Versen, ich werde immer wieder mal zu ein paar Versen was sagen, aber nicht viel. Kapitel 11 von 2. Samuel. Ist irgendwo zwischen 1. Buch Mose und Matthäus. Okay. Und es geschah bei der Wiederkehr, also im Frühling des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Hier sehen wir das allererste Problem mit David. Es heißt hier am Anfang, im Wiederkehr, also im Frühling des Jahres, dann, wenn normalerweise die Könige ins Feld ausziehen, also die Könige in den Krieg ziehen, das war normal, im Frühling, okay, jetzt wird wieder Krieg gemacht. Zu der Zeit. Oder die Grenzen befestigt oder was weiß ich. Das war ganz normal. Aber hier steht, David als der König blieb in Jerusalem. Und Vers 2. Und es geschah zur Abendszeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich am Dach des Königshauses erging. Fehler Nummer 2. David liegt den ganzen Tag im Bett. Hier steht, abends, dass er zur Abendzeit von seinem Lager aufstand. Wir haben also einmal David zur falschen Zeit, am falschen Ort, Vers 2 und noch das Falsche tun. Abends steht er auf von seinem Bett. Der hatte echt nichts zu tun, der Kerl. Musste ja nur ein Land regieren. Und er ging sich am Dach des Königshauses. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Und die Frau war sehr schön vom Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger. Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Da sandte David zu Joab, schick mir Uriah, den Hethiter. Und Joab schickte Uriah zu David. Und Uriah kam zu ihm und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und nach der Kriegslage. Und David sagte Uriah zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uriah aus dem Haus des Königs ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm her. Uriah aber legte sich am Eingang des Königshauses nieder bei allen Knechten seines Herrn und ging nicht in sein Haus hinab. Uriah ist so ein Diener, so ein Diener, dass er sagt, ich gehe nicht in mein Haus, ich lege mich zu den Knechten. Und gleich sehen wir die Begründung. Und man berichtet, wer ist David? Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Da sagte David zu Uriah, bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uriah aber sagte zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten. Und mein Herr selbst, Joab, und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Und da sollte ich in mein Haus hinabgehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen, so wahr du lebst und deine Seele lebt, wenn ich das tue. Ups. Uriah ist so ein Diener. Uriah hat so ein dienendes Herz, dass er sagt, ich werde nicht hinab ins Zelt gehen. Ich werde nicht zu meiner Frau gehen und bei ihr liegen und Urlaub machen, während die anderen alle am Kämpfen sind. Ich habe zwar keine Ahnung, warum David mich jetzt aus dem Krieg geholt hat, aber ich werde weiter dienen. Uriah hat ein dienendes Herz. Da sagte, Vers 12, da sagte David zu Uriah, bleib auch heute noch hier, morgen werde ich dich dann entlassen. So blieb Uriah an diesem Tag und am folgenden in Jerusalem. Und David lud ihn ein und er aß und trank vor ihm und er machte ihn betrunken. Und am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn hinzulegen. Aber in sein Haus ging er nicht hinab. Obwohl Uriah besoffen ist, ist er trotzdem noch ein Diener. Obwohl Uriah von David betrunken gemacht worden ist, damit er endlich zu seiner Frau geht, damit Davids Sünde endlich überdeckt ist, bleibt Uriah trotzdem noch ein Diener und sagt, nein, ich lege mich zu den Knechten, weil da gehöre ich hin. Weil es ist Kriegszeit und da habe ich nicht bei meiner Frau zu liegen. Vers 14, und es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Und er schrieb in dem Brief Folgendes. Stellt Uriah dahin, wo die Kampffront am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Und es geschah, als Joab die Stadt ständig beobachtete, da setzte er Uriah an die Stelle ein, von der er erkannt hatte, dass dort kriegstüchtige Männer waren, also auf der Gegnerseite kriegstüchtige Männer waren. Als nun die Männer der Stadt auszogen und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Knechten Davids, dabei starb auch Uriah der Hethiter. Da sandte Joab hin und berichtete David alle Ereignisse des Kampfes. Und er befahl dem Boten und sagte, wenn du damit fertig bist, alle Ereignisse des Kampfes dem König zu melden, und wenn dann der Zorn des Königs aufsteigt und er zu dir sagt, warum seid ihr so nah an die Stadt herangerückt, um zu kämpfen? Habt ihr nicht erkannt, dass sie von der Mauer herab schießen würden? Wer hat denn Abimelech, den Sohn Jerubeschets, erschlagen? Warf nicht eine Frau den oberen Mühlstein von der Mauer auf ihn herab, dass er in Thebez starb? Wozu seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Dann sollst du sagen, auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Und der Bote ging hin und kam und berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Und der Bote sagte zu David, da die Männer uns überlegen waren, zogen sie gegen uns aufs freie Feld heraus, aber wir blieben an ihnen bis zum Eingang des Tores. Da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte und erstarben einige von den Knechten des Königs. Und auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Da sagte David zu dem Boten, so sollst du zu Joab sagen, lass diese Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen, denn das Schwert frisst bald so und bald so. Führe deinen Kampf gegen die Stadt entschlossen fort und reiße sie nieder, so ermutige ihn. Wir sehen hier, dass aus dieser Sünde, die David begeht, dass es Schritt für Schritt immer schlimmer wird, um es zuzudecken. Aber was noch viel, viel schlimmer ist, guck nur, was David dir sagt. Er sagt, das Schwert frisst bald so und bald so. Stellt euch mal vor, ihr seid Soldaten. Und euer Commander-in-Chief, der oberste Heerführer, der das Sagen hat, der König, Ja? In Deutschland weiß man nicht so genau, wer das ist, weil die sich dauernd wechseln, wenn sobald jemand Mist gemacht hat. Aber der würde sagen, ach ja, egal, einer stirbt mal der und am nächsten Tag stirbt der, ist halt so. Hätten wir da noch Lust, einen Krieg zu sehen für so jemanden oder so ein Land? Wenn jemand sich nicht drum kümmert, ob jemand stirbt? Aber durch diese Sünde, die David hier zugelassen hat, durch dieses ganz langsame Schritt für Schritt Sünde zulassen, verschwimmen seine Prioritäten. Er ist nicht mehr klar an Dingen. Erinnert euch dran, David vorher, wo er diese Krieger aufgebaut hatte, lest mal die Geschichte von David, es kamen immer mehr Leute zu ihm, die eigentlich ja, Leute waren, die in ihrer Gesellschaft nicht mehr anerkannt waren. Leute, denen gesagt wurde, es geht, haut ab, wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben. Die sind zu David gekommen, weil David sich um sie gekümmert hat. Der hat sich um sie einzeln gekümmert. Sie haben gesehen, dass er ein Mann war, der alles für sie gegeben hätte. Und genauso haben sie dann gesagt, wir geben alles für unseren Herrführer David. So war er mal. Und jetzt Schritt für Schritt ist er verschwimmen seine Prioritäten. Er sagt, oh, es stirbt mal der und es stirbt mal der. Pff, alles egal. Vers 26. Und als Urias Frau hörte, dass Uria, ihr Mann, tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Gatten. Als aber die Trauerzeit vorüber war, da sandte David hin und nahm sie in sein Haus auf. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Vers Kapitel 12. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme aber hatte nichts, als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinen Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn David sehr gegen den Mann und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm und den Armen nicht leid getan hat. Seht ihr was hier? Dadurch, dass David so in Sünde reingerutscht ist und nicht mehr klar sehen konnte, er war nicht mehr in der Lage, Gut und Böse zu unterscheiden, weil er so Schritt für Schritt in Sünde reingerutscht war. Sogar bei dieser Geschichte, wie wir wissen, es nur um ihn geht, hat er immer noch nicht verstanden und er war selbstgerecht. Guck mal an, was er hier sagt. Da entbrannte der Zorn Davids. Er sagt, Mensch, wer sowas getan hat, oh, sowas in meinem Reich, sowas Böses. David ist selbstgerecht. Er sieht nicht mal seine eigene Sünde. Weil er so in Sünde reingerutscht ist. Er hat versucht, alles so zuzudecken und er meint, okay, so wie es jetzt zugedeckt ist, jetzt passt ja alles wieder. Und er sieht seine Sünde nicht. Er sieht die Sünde überall anders, aber er sieht seine Sünde nicht. Vers 7, da sandte Nathan zu David, da sagte Nathan zu David, du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich entstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinen Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Da sagte Nathan zu David, so hat der Herr auch deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben, nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging in sein Haus zurück. Vers 13 sagt David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und genau das wollen wir uns ein bisschen mehr anschauen. David hat einen Psalm geschrieben, direkt nach diesem Ereignis. Und das ist Psalm 51. Lass uns den mal aufschlagen, weil der erklärt ein bisschen besser, was David hier meint, wenn er sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Psalm 51. Dem Kornleiter, ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit oder den Heiligen Geist nimm nicht von mir. Lass mich wiederkehren zur Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, und ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Tue Zion Gutes in deiner Gunst. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Lust haben am rechten Opfer, Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Wisst ihr, was wir gerade gelesen haben, ist das, warum uns und unseren Glauben so viele Leute in Frage stellen, so viele andere Religionen in Frage stellen. Ich will das erklären. Wir haben so einen Wasserspender bei uns in der Chapel stehen. Und da kam vor, der Wasserlieferant, der kam vor 2 Wochen. Er war Türke, ein Muslim. Und er kam rein und brachte halt das Wasser und so. Und wir kamen dann ins Gespräch. Er fragte dann, was Calvary Chapel ist. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und wir kamen dann zu sprechen über den Passionsfilm. Der ist leider nicht mehr in die Kinos, aber sehr, sehr guter Film. Jedenfalls kamen wir drüber zu sprechen, er hat den gesehen und dann sagte er, ja, wir glauben ja das nicht. Wir Moslems, wir glauben ja, dass jemand, der so ähnlich aussah wie Jesus, gekreuzigt worden ist. Das war nicht Jesus. Jesus, das war ein großer Prophet, der entrückt worden ist, kurz davor. Und dann ist jemand anders gekreuzigt worden, der so aussah wie Jesus, weil ein Prophet stirbt ja nicht, so ein Prophet, das kann nicht sein, dass Gott so einen Propheten sterben lässt. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, wir glauben, dass die Bibel sagt, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Das ist das, was wir glauben. Das ist das, was die Bibel sagt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass wir deshalb vor Gott rein sind. Und dann hat er gesagt, ja, genau das ist euer Problem. Genau das. Das heißt, ihr könnt machen, was ihr wollt, und dann geht ihr zu Jesus hin, und er ist für euch gestorben, und alles ist wunderbar, und dann könnt ihr hergehen und genau dasselbe weitermachen. Und dann habe ich verstanden, was ihm sein Problem ist, und dann habe ich auch verstanden, warum so viele Leute Probleme damit haben, dass Jesus gestorben ist, und für nur diesen Satz, er ist gestorben für unsere Sünde, für die Sünde der Welt, ist Jesus gestorben. Der Satz ist ja richtig. Das ist ja richtig. Er ist für die Sünde der Welt ans Kreuz gegangen. Aber was damit assoziiert wird, ist leider so oft wahr, auch bei vielen, vielen Christen. So viele Christen sagen, natürlich keiner hier, aber so viele Christen sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben, kein Problem. Ich hab gestern Abend noch, heute Nacht hatten wir Gäste, und das war jemand, der hat in einer christlichen Firma seine Lehre gemacht. Und dann, ich fragte ihn halt, was er gemacht hat und ob er schon eine Lehre gemacht hat und so. Und dann erzählte er, ja, bei einer christlichen Firma. Und so betonte er das. Dann habe ich ihn gefragt, warum betonst du das so? Und dann sagte er, ja, halt, die waren so, nach außen hin waren sie so die Christen. Aber hintenrum, das war schon nicht so schön. Und das ist leider so. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die christliche Musikszene ist die schlimmste Musikszene, die es gibt. Keiner will da rein. Warum? Weil es wird immer gesagt, ja, wir sind ja alle Christen, wir sind ja alle Brüder, ihr macht das ja alles für den Herrn. Dass aber ein Musiker zum Beispiel von irgendwas leben muss, so wie, ja, nee, du machst das ja alles für den Herrn. Oder dass irgendwer anders, der dem Herrn dient, davon leben muss. Naja, du machst das ja alles für den Herrn. Ich habe eine Erfahrung, ich weiß nicht, das ist eine bekannte deutsche Gruppe, ich habe auch mal Pantomime gemacht, und da waren wir bei einer großen, großen Veranstaltung, und da waren die auch eingeladen, und dann waren wir so hinter der Bühne halt, vor dem alles losging, beim Essen. Und dann kamen die rein, also diese christliche Gruppe, sehr bekannt, die haben Jesus sehr lieb, die kamen dann rein, setzten sich hin, und dann sagte der eine zu dem anderen von den beiden, hier, machst du das mit dem Geld klar? Und ich habe gedacht, ups, also wir kriegen unsere Gage am Ende, die machen das jetzt vorher. Und dann habe ich den gefragt, dann habe ich ihm gesagt, sag mal, wie jetzt macht ihr das vorher oder wie? Und dann gesagt, ja, leider ist das so. Wenn wir ein säkuläres Konzert haben, mit Nicht-Christen, kein Problem. Aber mit Christen ist es leider so. Sagen, das ist bei denen, ist das immer so. Die kommen irgendwo hin. Bevor die sogar aufbauen zum Üben, gehen die erst her und machen die Sache klar mit dem, was ausgemacht worden ist, vertraglich mit dem Geld. Und dann machen sie ihr Konzert. Und da habe ich gedacht, Mensch, ist das traurig. Aber wie oft ist das so? Wie oft ist das so? Und wie oft, bevor wir mit den Fingern auf andere zeigen, sind immer drei mindestens, die auf uns selbst zeigen. Eins, zwei, drei. Wie oft ist das so, dass wir manchmal bewusst oder unbewusst einfach so diese Gnade so einfach für normal nehmen? Ja, Mist, jetzt habe ich wieder was Falsches gemacht, aber Jesus ist ja für mich gestorben. Und dann einen Tag drauf passiert es wieder. Ja, uns tut das leid. Aber irgendwie passiert nicht so wirklich eine Änderung in unserer Einstellung. Und Menschen beobachten das, Nicht-Christen beobachten das, Menschen aus anderen Religionen beobachten das, Moslems beobachten das und sagen, Mensch, die Christen reden immer nur so viel, wir tun wenigstens so viel für unseren Glauben. Ja? Wir haben die 5 Säulen im Islam. Ja, da gibt es verschiedene, da ist es 5-mal am Tag beten und dann die verschiedenen Sachen, das ist die 5. Säule, ist einmal im Leben eine Tour nach Mekka machen. Das ist alles, was wir machen. Wir machen das auch engagiert. Und wenn wir Moslems sind, dann sind wir Moslems. Ja, und dann versuchen wir auch so zu leben. Und wir verstehen euch Christen nicht. Ihr sagt, ihr seid Christen, aber ihr lebt ja viel schlimmer als manche Nicht-Christen. Und dann sagt ihr, aber Jesus ist ja für euch gestorben. Jesus bezahlt ja für euch. Und wenn wir uns das hier angucken, was hier passiert mit David, er macht eine Sünde. Ihr müsst verstehen, dass Saul nie so schlimm gesündigt hat wie David. Saul hat nie sowas getan, was David hier getan hat. Nie. Hat er nicht. Er hat nicht Ehebruch begangen. Er hat auch nicht irgendjemand auf so eine Art und Weise umgebracht, um seinen Ehebruch zu überdecken. Und dann noch so frech, sobald die Frau fertig ist mit Trauern, zu sagen, so, jetzt kommst du zu mir und jetzt sind wir Mann und Frau. Das hat Saul nie getan. Aber hier passiert was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist das, was ich glaube, was David zu einem Mann nach Gottes Herzen macht und gemacht hat. Und was ganz wichtig ist, dass wir heute verstehen, wenn wir uns danach sehen und wenn wir ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen werden wollen. Lass uns mal, und das will ich machen, indem wir uns diesen Psalm angucken. Wir sehen hier, der Psalm fängt an, David spricht zu Gott und sagt, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. David weiß, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Woher weiß er das? Weil David Gott kennt, weil David Zeit mit Gott verbracht hat. David weiß, wie Gott ist. Und er weiß, dass obwohl er gesündigt hat, weiß er, dass Gott trotzdem gnädig ist. Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit gegenüber uns ist nicht abhängig von unserer Sünde oder unserer Heiligkeit. Gott ist gnädig. Gott ist Barmherzigkeit. Unsere Sünde, unsere Heiligkeit wird, oder unsere Sünde, oder unser Gutsein, oder wird Gottes Eigenschaften nicht verändern. Gott wird gnädig sein, weil er gnädig war und gnädig ist. Gott ist Gnade. Und Gott ist Barmherzigkeit. Er ist barmherzig uns gegenüber. Und er wird es auch immer sein. Nur weil wir sündigen oder weil wir ganz toll sind, wird sich das nicht irgendwie ändern an Graden, dass er auf der einen Seite mehr barmherzig zu uns ist, wenn wir richtig toll sind. Oder wenn wir richtig auf die Nase fallen, dass er dann sagt, okay, jetzt ist erstmal Schluss mit Barmherzigkeit. Jetzt habe ich keine mehr. David weiß, wer Gott ist. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Wir müssen verstehen, wer Gott ist. Und das werden wir, wenn wir Zeit mit seinem Wort verbringen. Deshalb gehen wir bei Calvary Chapel Vers für Vers durch verschiedene Bücher der Bibel. Weil das Einzige, was wir als Pastoren euch bringen können, ist nicht große Worte, sondern das eine Wort. Und das ist, was wir tun wollen. Mich hat letztens ein Pastor gefragt, sag mal, wie kannst du eigentlich mit dieser großen Verantwortung leben? Und ich sag, ich weiß nicht. Weil eigentlich, ich sag, ich will mich abhängig machen von dem Heiligen Geist und dann nehme ich einfach nur die Bibel und gebe sie weiter. Mehr mache ich nicht. Und natürlich ist es eine Verantwortung, ist meine Verantwortung, mich abhängig zu machen vom Heiligen Geist. Aber hey, es ist sein Wort. Ich bin ziemlich auf der sicheren Seite, wenn ich sein Wort nehme und viel daraus lese und viel daraus vorlese, dann bin ich auf der sicheren Seite. Die besten Predigten sind manchmal einfach nur die Bibel zu lesen. In Costa Mesa ist es teilweise so, dass John Corson an einem Abend oder in so einem Gottesdienst 5,5 Kapitel durchmacht. Der ist fast nur am Lesen. Warum? Weil das Wort Gottes so wichtig ist und weil uns das Gott kennenlernen lässt. Weil wir dann verstehen, wer Gott ist. Und dann mehr und mehr erfahren, wer Gott ist. Und auch wenn wir gesündigt haben und wenn wir gefallen sind, dass wir trotzdem auch wissen, wie Gott ist. Wir haben bei uns Leute, die sind bei uns in Seelsorge. Und das ist ein Krampf, teilweise mit denen zu arbeiten. Nicht ein Krampf, weil die so Probleme haben. Nein, ein Krampf, weil die so total zerstört sind von einer falschen Lehre von Menschen. Die haben permanent Angst, sie verlieren ihre Erlösung. Sie haben permanent Angst davor, dass Gott sie nicht mehr lieb hat und dass Gott jetzt ihren Heiligen Geist von ihnen, seinen Heiligen Geist von ihnen entzieht und dass Gott jetzt seine Liebe ihnen entzieht. Und du hörst Sachen wie, ja, Gott hat jetzt seine Folterknechte in mein Leben gebracht. Und dann denkst du, sag mal, woher kommt das? Das kann nicht aus seinem Wort kommen. Sowas kann jemand nicht haben, aus einfach nur Zeit verbringen und Gott kennenlernen durch sein Wort. Und was wir dann machen ist, okay, du liest jeden Tag jetzt mindestens drei Kapitel in der Bibel und bevor du irgendjemanden anrufst wegen einem Problem, was du mit jemandem besprechen willst, hast du erst deine Kapitel gelesen für den Tag und du hast erst über dieses Problem mindestens 10 Minuten gebetet. Weil was sollen wir dir helfen, wenn du nicht erst zu Gott gehst? Was sollen wir dir helfen, wenn du nicht erst Gott kennenlernst? Was soll ich in Seelsorge tun, wenn jemand nicht mal seine Bibel aufschlägt? Ich sage ihm, pass auf, komm wieder in 2 Wochen. Aber lies erst mal deine Bibel jeden Tag und frage Gott, dass er zu dir redet. Weil was soll ich dir sonst helfen? Ich habe keine Worte. Sein Wort ist das, was Wahrheit ist. David kennt Gott, weil er Zeit mit ihm verbracht hat. Und dann Vers 3 bis 6. Oh, nee, nicht Vers 3 bis 6, halt, das muss ich umstellen. Vers 5. Vers 5 bis 8. 3 bis 6 in englischen Bibeln, deshalb. Hier steht was sehr, sehr Wichtiges über Gottes Psychologie. Hier steht Vers 5, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du recht bist mit deinem Reden und rein erfunden in deinem Richten. Siehe, ich bin in Schuld geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an Wahrheit im Inneren. Und im Verborgenen wirst du mehr Wahrheit kundtun. Das nächste, was wir hier sehen mit David, ist, er hat verstanden, was Gottes Psychologie ist. Was ist Gottes Psychologie? Im Unterschied zur der weltlichen Psychologie. Gottes Psychologie sagt, Gott ist rein, Gott ist heilig, Gott ist perfekt. Und aus diesem Perfektheit hat er Maßstäbe gesetzt, was richtig und was falsch ist, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Und David geht her und sagt, ich bin sündig. Die Bibel sagt uns, wir sind Sünder. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Ja? Ganz, ganz wichtig. Nochmal. Wir sind nicht Sünder, weil wir Sünde tun, sondern wir tun Sünde, weil wir Sünder sind. Unser Herz ist sündig. Wir sind Sünder. Ja? Und deshalb tun wir falsche Dinge. Das ist der Eimer Farbe. Ja? Wenn das der Eimer weiße Farbe ist, dann wird, wenn man den Pinsel reinsteckt und die Wand streicht, dann wird die Wand weiß. Ja? Die wird nicht braun oder grün oder sonst was, sondern weil der Eimer mit weißer Farbe da ist. Genauso wie wir Sünder sind, wird auch Sünde rauskommen. Nicht andersrum. Nicht, weil die Wand weiß wird. Deshalb ist die Farbe weiß. Und die könnte auch was anderes sein. Aber nur weil wir... Nein, andersrum. Wir sind Sünder. Und deshalb kommt Sünde bei uns raus. Und das ist das, was David sagt. David sagt, ich bin auf der falschen Seite vom Zaun von Gut und Böse. Und das ist das, was David unterscheidet von Saul. Erinnert euch an Saul? Das, was Saul immer getan hat, ist, wenn hier die Grenze ist von Gut und Böse und er hat was getan, was nicht in Ordnung war, was hat er versucht zu tun? Er hat versucht, eine Entschuldigung zu finden und versucht, diese Grenze, die Gott gesetzt hat, von Gut und Böse rüber zu bewegen und zu sagen, ah, eigentlich ist das nicht so schlimm und und hat versucht zu entschuldigen und dadurch zu sagen, halt langsam, ich bin ja auf der richtigen Seite, eigentlich. Eigentlich bin ich auf der richtigen Seite, nur wegen den ganzen Umständen und wegen dem alles, was passiert ist und meiner Vergangenheit oder sonst was. Deshalb bin ich ja auf der falschen Seite. Ja, aber eigentlich bin ich ja gar nicht auf der falschen Seite, weil ich bin ja gar nicht schuld. Das ist das, was Saul immer wieder tut. Und das ist das, was uns die heutige Psychotherapie lehrt. Eigentlich sind wir ja gar nicht so falsch. Wir haben zwar aus unserer Vergangenheit und das, was wir erlebt haben und den ganzen Verletzungen und deshalb tun wir Sünde. Wir kommen aus verschiedenen Hintergründen. Wir haben Dinge erlebt, die uns geformt haben. Natürlich. Und wir haben Verletzungen, die uns vielleicht vorsichtig machen, mit anderen Menschen umzugehen. Oder die uns tendenziell vielleicht in Richtungen bringen, die nicht gut sind. Aber schlussendlich treffen wir die Entscheidung, Sünde zu tun. Egal, wo wir herkommen, egal, welchen Hintergrund wir haben. C.S. Lewis beschreibt das in seinem Buch. Wenn ihr es nicht habt, kann ich es euch absolut nur empfehlen. Pardon, ich bin Christ, heißt das. Er beschreibt das als das Rohmaterial, das Gott uns geschaffen hat, mit unterschiedlichem Rohmaterial. Ja? Das ist, wo wir herkommen. Wir haben alle unterschiedliches Rohmaterial. Natürlich wird der einige in einem Bereich viel, viel mehr Probleme haben als ein anderer. Aber es ist trotzdem von jedem die Entscheidung, Sünde zu tun oder nicht. Und das ist das, was David dir sagt. David sagt, ich bin auf der falschen Seite vom Zaun. Ich habe gesündigt und du bist gerecht. Guckt mal, was er sagt. Damit ich sage, dass ich falsch bin, Vers 6, damit du recht bist in deinem Reden. Ich sage, ich bin auf der falschen Seite, damit du gerecht bleibst, weil du gerecht bist. Denn nämlich, sobald wir versuchen, unsere Sünde zu entschuldigen, das zu entschuldigen, was wir Falsches getan haben, dann sagen wir, Gott, deine Grenzen sind nicht richtig. Wir schieben die ein bisschen rüber. Und damit sagen wir, Gott, eigentlich bist du gar nicht gerecht. Ich bin ja auch gerecht. Das ist, was wir tun, wenn wir uns unsere Sünde entschuldigen. Das ist, was wir tun, wenn wir sagen, ja, eigentlich ist ja nicht so schlimm, was wir jetzt getan haben. Wir sagen, Gott, du bist nicht in Ordnung, du bist nicht gerecht. Und David sagt hier, ich habe gegen dich allein gesündigt. Und dann, und das ist jetzt die Hauptsache, wo wir hinkommen. Weil diese Punkte, die wir jetzt angeschaut haben mit David, die bringen David zu einem Punkt. Und den sehen wir in Vers 10. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Dadurch, dass David sagt, ich habe gesündigt und du bist gerecht, lässt er zu, dass Gott ihn zerbricht. Er sagt hier, die Gebeine, die du zerschlagen hast, die sollen frohlocken. Versteht ihr, was er hier sagt? Er sagt, Gott, dass du mich zerbrichst. Ich will zulassen, dass du mich zerbrichst, weil über diesen Zerbruch werde ich dich anbeten. Meine zerbrochenen, darüber, über die Sünde, über die wir zerbrechen, darüber werde ich Gott preisen. Wie geht das? Weil ich verstanden habe, dass ich gesündigt habe. Und ich verstanden habe, dass Gott mir vergibt, wenn ich zerbrochen bin über meine Sünde, wenn ich ihm meine Sünde bekenne. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns frei macht von aller Ungerechtigkeit. Und David sagt hier, die Knochen, die du zerschlagen hast, die Gebeine, die du zerschlagen hast, ich habe dir erlaubt, in meinem Leben Dinge zu zerbrechen. Ich stelle mich deiner Autorität unter. Ich will zerbrechen. Und dann sagt er, Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Das Wort, was hier für erschaffe gebraucht wird, ist dasselbe Wort, was wir sehen in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Was hat Gott da getan, am Anfang, wo er Himmel und Erde geschaffen hat? Hat er die Ursuppe genommen und daraus was geformt und was gemacht? Nein. Was sagt uns 1. Mose 1, Vers 1? 1. Mose 1, dass Gott erschaffen hat aus nichts, was ganz Neues. Und genau dasselbe Wort benutzt David hier und sagt, Herr, erschaffe in mir ein neues Herz. Ein neues Herz, nicht renoviere mein altes Herz. Sondern Gott sagt, erschaffe in mir ein neues Herz. Gott ist nicht in dem Geschäft, in dem Renovierungsgeschäft. Gott ist in dem Neubaugeschäft. Gott sagt, wir sind Sünder. Die Bibel sagt das über und über, immer und immer wieder. Wir sind Sünder, wir sind in Sünde geboren, wir sind Sünder. Und Gott sagt, das will ich nicht renovieren, sondern ich will dir ein neues Herz geben. Ich will dir meinen Geist geben, damit du ihn auf dem Thron sitzen lassen kannst in deinem Leben, damit du dieses neue Leben leben kannst. Wir haben oft, und ich glaube, ihr habt das auch gehört, wo Günther über Römer gesprochen hat, wir haben oft das Denken, dass wir glauben, ja, Herr, gib uns, hilf uns, unser Leben zu leben. Vergib uns unser altes Leben und hilf uns einfach, dieses Leben weiterzuleben. Aber unser Leben ist nicht das, was ewig leben wird. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, wo wir das angenommen haben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dafür ist die Taufe ja ein Bild, dass wir sagen, okay, ich nehme an, dass Jesus für mich gestorben ist und ich gehe unter Wasser als Bild für den Tod Jesu und komme wieder raus als Bild dafür, dass ich in dem neuen Leben leben will, was Jesus mir gibt. Ja? Das heißt, ich identifiziere mich mit dem Tod Jesu. Was heißt das? Das sind so komplizierte Worte. Was heißt das praktisch, dass ich sage, ich will meinem alten Leben sterben. Ich will nicht mehr auf dem Thron sitzen von meinem Leben. Und ich will nicht mehr diese Verlangen, diese ganzen Dinge auf meinem Thron in meinem Leben sitzen lassen, sondern Herr, ich will dich in meinem Thron, auf dem Thron in meinem Leben sitzen lassen. Ich will nicht mehr mein Leben leben, sondern Herr, ich will dein Leben leben. Galater 2, Vers 20 sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen sein wollen, dann muss Zerbruch da sein, ein Zerbruch von unserem alten Leben, ein Zerbruch von unserer sündigen Natur. Wir müssen zerbrechen und sagen, Herr, ich will mich dir ganz hingeben. Herr, ich will, dass du mein Herr bist. So viele Christen nehmen Jesus als ihren Erlöser an, aber nie als ihren Herrn. Wir haben ja auch in Heidelberg, haben wir auch Weinberge, und ich verstehe, dass hier einige sind, die richtig Ahnung haben von Weinberganbau. Ich habe da gar keine Ahnung von. Aber ich finde es schön, bei uns in den Weinbergen rumzulaufen. Die haben wir bei uns direkt in ihr Haus. Und ich bin letztens spazieren gegangen. Und dann kam ich die steilen Treppen hoch, und dann habe ich mich erstmal hingesetzt. Und dann war vor mir ein Feld, so ein Weinberg, sagt man Feld oder so ein Weinberg? Weinberg, sagt man. Vineyard, okay. Jedenfalls, der Weinberg, der sah echt total fertig aus. Der sah echt total am Ende aus. Da waren Steine überall, da wuchs alles mögliche Zeug. Ich glaube, da wuchs auch irgendwelches Getreide so drauf, was irgendwie da hingeflogen ist, die Samen. Und da waren zwei große Haufen von ehemaligen Weinstücken, so sah das auch. Einfach nur, die da lagen zum Verbrennen. Und dann habe ich mich gedacht, was wird es da eigentlich hässlich hier zu sitzen? Komm, ich setze mich vor so einen anderen Weinberg, die wenigstens so schön angepflanzt sind und so. Und wo ich da gesessen habe, habe ich an diese Predigt denken müssen. Weil dieser Satz, wo Gott sagt, dass David ein Mann nach Gottes Herzen ist, den findet ihr in 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 14. Da sagt Gott, David ist ein Mann nach meinem Herzen. In 1. Samuel 13, Vers 14. Vor dem, dass hier alles passiert ist, sagt Gott, David ist ein Mann nach meinem Herzen. Wie konnte Gott das denn sagen, obwohl er wusste, dass David hier so eine Sünde macht? Und dann habe ich mir versucht vorzustellen, dass ich so ein Weinbergbauer wäre. Richtig? Weinbergbauer? Anbauer? Winzer! Dass ich so ein Winzer wäre, der jetzt vor diesem Feld sitzt. Und ich glaube, wenn ich wirklich ein Winzer wäre, dann... Ich trinke nicht viel Wein. Ich mag auch nur irgendwie süßen, süffigen Gewürztraminer. Ich glaube, da kriegt ihr alle Kopfschmerzen, wenn ihr dran denkt. Deshalb bin ich nicht so ein Weinkenner. Aber ich habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt als Winzer da sitze und mir diesen Weinberg, der mein Weinberg ist, anschaue und mir sehe, was da wächst. Ich glaube, wenn ich Winzer wäre, dann könnte ich schon den Wein schmecken, wie der schmecken wird. Dann weiß ich schon, das ist das, was es sein wird. Das ist das, was es sein wird. Aber erstmal muss da eine Menge Arbeit noch reingesteckt werden. Da muss erst der ganze Schrott, der da drauf ist, muss rausgerissen werden, muss verbrannt werden. Der ganze Kram, damit das Neue angepflanzt werden kann. Aber der Winzer, der weiß schon, wie der schmeckt. Der weiß schon, was das wird. Der weiß schon, was das für ein Wein wird. Der weiß genau, welches Etikett auf die Flaschen kommt. Der weiß genau, welche Art das wird, wozu man den Wein am besten trinken kann. Wenn man was isst, wozu, der weiß das mit Sicherheit schon vorher. Und genauso sieht Gott auch dich und mich. Gott weiß schon, was aus uns wird. Und er weiß, wo wir sündigen werden. Aber wir müssen verstehen, dass die Sünde eigentlich nicht das Problem ist. Weil Gott weiß, dass wir sündigen werden, weil er ja weiß, dass wir Sünder sind. Die Sünde ist nicht unser Problem. Wenn wir Mann und Frau nach Gottes Herzen werden wollen, müssen wir verstehen, dass Sünde nicht das Problem ist. Das Problem ist, dass wir zerbrechen müssen über unsere Sünde. Dass wir zerbrechen müssen und Gott in diesem Bereich Herr sein lassen müssen. Dass wir sagen müssen, Herr, es tut mir leid und ich will nicht mehr. Herr, hilf du mir jetzt. Ich will mich mit dir füllen in diesem Bereich. Ich will, wenn diese Versuchung kommt, Herr, dann will ich mich auf dich ausrichten, nach dir ausrichten, nach deinem Wort. Ich will das Alte, was da regiert hat, das Verlangen, das, was weiß ich, diese Gewohnheit. Ich will das nicht mich regieren lassen, sondern ich will, dass du regierst in meinem Leben. Ich will zerbrechen über meine Sünde. Ich will, dass du Herr bist. Denn wenn wir Männer und Frauen nach Gottes Herzen werden wollen, das geht nur durch Zerbruch. Nur durch Zerbruch. Kein anderer Weg. Es geht keinen anderen Weg. Das Alte muss weg. Die alten Rebstöcke, die müssen rausgerissen werden. Die müssen weg, die müssen verbrannt werden, weil da ist keine gute Frucht mehr dran. Die müssen weg. Und dann wird Gott das Neue anpflanzen, wenn wir ihm den Raum geben. Und wenn wir als Christen ein fruchtvolles Leben haben wollen, wenn wir als Christen Frucht bringen wollen für ihn, wenn wir ein siegreiches Christenleben führen wollen, das wird nicht passieren durch und ich glaube und ich glaube und ich glaube. Das wird passieren durch und ich zerbreche und ich zerbreche und ich zerbreche und ich habe gesündigt hier und du bist Gott, Herr. Und dann natürlich ein praktisches Umsetzen von den Zerbrechen, dass wir aufpassen, nicht wie David, der am falschen Ort zur falschen Zeit war. Und dann noch das Falsche getan hat. Dass wir uns davon distanzieren. Und dann heißt es hier zum Schluss 15, hört sich eigentlich arrogant an. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Wie kann David sowas sagen? Der hat gerade eben Ehebruch begangen mit einer verheirateten Frau, obwohl er selbst verheiratet ist, hat einen Menschen umgebracht und ist gerade überführt worden davon. Und jetzt sagt er, lehren will ich die von dir Abgefallenen. Hey, David, mach mal ein bisschen langsam hier. Versuch erstmal dein Leben unter Kontrolle zu bringen. Erstmal ein bisschen deine Sachen strack zu kriegen, von dem du andere Leute lehren willst. Aber wenn wir zerbrechen über unsere Sünde, dann machen wir uns abhängig von ihm. Und dann können wir aus diesem Zerbruch heraus andere Menschen lehren. Dann können wir aus diesem Zerbruch heraus Liebe Gottes weiterbringen. Dann können wir aus diesem Zerbrochenheit vor Gott, können wir sagen, Herr, hilf mir jetzt. Danke, dass du mich da zerbrochen hast. Und dann kommt jemand, mit dem wir sprechen, gerade dann, wenn wir zerbrochen sind über unsere Sünde, und derjenige sagt, Mensch, ich habe so Probleme in dem Bereich. Und du sagst, oh, weißt du was, ich habe da auch Probleme gehabt. Und weißt du was, ich habe da immer noch Probleme. Ich habe sogar die Narben noch und ich spüre die noch. Aber weißt du was, das Allerbeste ist, in diesem Bereich zu zerbrechen. Wirklich alles aufzugeben zu Gott. Und dann werden wir Männer und Frauen nach Gottes Herzen. Und das ist, was ich bete und hoffe für uns. Lass uns beten. Herr, danke für dein Wort. Danke für diese Beispiele. Herr, danke für David. Herr, danke, dass du wusstest, was du mit ihm vorhast, Herr. Du wusstest auch, Herr, was er alles machen würde. Du wusstest, wo er überall fallen würde. Und trotzdem, Herr, wusstest du vorher und hast öffentlich gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Herr, danke, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Herr, dass du treu bleibst. Herr, dass unsere Untreue, unsere Sünde, Herr, dich nicht verändert. Vater, lass uns verstehen, lass jeden Einzelnen von uns verstehen, Herr, was es heißt, zu zerbrechen in Bereichen. Was es heißt, dich Herr sein zu lassen. Was es heißt, dich zu lieben. Mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft. Herr, das ist das höchste Gebot, Herr, und das ist Eigentlich beinhaltet das absoluten Zerbruch vor dir. Absolute Herrschaftsübergabe vor dir. Herr, hilf uns, Herr, diese Woche dich Herr sein zu lassen. Wir danken dir, Herr, dass du für uns bezahlt hast, obwohl du schon vorher wusstest, wie sündig wir wirklich sind, wie furchtbar wir wirklich sind, Herr. Du wusstest das und trotzdem bist du für uns ans Kreuz gegangen, Herr. Danke dafür. Reinige uns, Herr, und lass uns echt sein.